Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Ich grüße Sie zum Gottesdienst heute am Israelsonntag mit diesem Psalmvers, der uns hinweist darauf, dass Gott schon immer Menschen erwählt hat. Zuerst den Abraham nach der Katastrophe in der Urgeschichte und dann das Volk Israel erwählt mit einer Aufgabe, um ein Segen zu sein. Und dann hat er aber noch mehr erwählt, auch aus den Heiden, durch seinen Sohn Christus, auch uns, die wir Christen sind. Wir gehören auch dazu, zu diesem großen Baum, wie es Paulus schreibt. Heute ist der Israelsonntag. Ich habe als erstes Lied ein Lied ausgesucht, das einige Themen aufnimmt, die wir über Israels Geschichte auch haben als Christen. Es steht im Gesangbuch bei der Nummer 601. Ich bitte Sie, dass Sie es mal aufschlagen. Kommt herbei, singt dem Herrn. 601. Und dann will ich mal fragen, wer das kennt. Okay? Deborah? Okay. Also dann machen wir es hier auch so. Es ist nicht schwer, Sie werden es schnell lernen. Aber Hanna, dann bitte ich, dass du mir nochmal einen Ton gibst oder die Melodie spielst. Und dann singe ich es einmal vor und wer es kann, darf gerne mitsingen und wer es noch nicht kennt, darf selber entscheiden, entweder mitlesen oder gleich mitprobieren. Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. Also ich habe schon einige gehört. Wir singen jetzt die ersten drei Verse und dann nachher nochmal in zwei Abschnitten den Rest. Und Sie haben es beim Singen wahrscheinlich gleich gemerkt, da wird alles wiederholt. Und das liegt daran, dass das Lied so gedacht ist, dass man es im Wechsel singt. Irgendwie ein Vorsänger und eine antwortende Gruppe. Oder man kann auch zwei Gruppen machen. So würde ich es vorschlagen, dass wir einfach die Kirche teilen. Also hier die im Schiff die Kanzelseite und die Empore wäre die eine Gruppe. Und die Taufsteinseite und der Eltern-Kind-Raum wäre die zweite Gruppe. Und so singen wir die drei Verse.
Thank you.
Bitte erheben Sie sich. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten gemeinsam den Psalm 92. Sie müssten auch so ein Blatt haben. Ich bitte, dass wir es nach dem Blatt sprechen, weil auf dem Blatt der ganze Psalm steht. Im Gesangbuch steht eine Auswahl. Und dann beten wir den Psalm im Wechsel in ganzen Versen. Lasst uns beten. Ein Psalm, ein Lied für den Sabbat. Am Morgen deine Güte verkünden und in den Nächten deine Treue. Ja, dein Tun, Herr, hat mich fröhlich gemacht. Ich will jubeln über die Taten deiner Hände. Ein Dummkopf, wer das nicht erkennt und wer seinen Verstand nicht gebraucht, wird nichts davon begreifen. Du aber thronst für immer in der Höhe, Herr. Du aber hast mich stark gemacht wie ein Stier. Mit frischem Salböl hast du mich übergossen. Doch der Gerechte wird wie eine Palme wachsen. Er wird groß werden wie eine Zeder im Libanon. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht, voller Saft und Kraft werden sie sein. Wir beten weiter. Aus der Unruhe und dem Trubel unseres Lebens kommen wir zu dir, Herr. Wir danken dir, dass es Orte und Stunden gibt, in denen Leib und Seele zur Ruhe kommen. Lass uns aufatmen in deinem Frieden und neue Kraft schöpfen für den Alltag. Es gibt viel in unserem Leben, was ungesagt bleibt. Die Wünsche, die wir nicht zu äußern wagen, die Ängste, über die wir uns nicht zu reden trauen, die Sorgen, mit denen wir niemand anders belasten wollen, die Dankbarkeit, die wir so schwer zeigen können, die Bitte um Verzeihung, die uns nicht über die Lippen kommt. Herr, du bist wie ein Freund. Heiliger Gott, du hast uns geschaffen. Du begegnest uns in Jesus Christus als unser Retter. Du erneuerst uns durch den Heiligen Geist. Höre, was wir dir jetzt in der Stille sagen.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil.
Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft in meinem Leben. Vor wem sollte mir grauen? Amen. Wir hören die Schriftlesung. Heute gibt es zwei kurze. Das Thema heißt Ruhe. Und ich lese als erstes aus dem Bericht über die Schöpfung, 1. Buch Mose. Da wird berichtet, wie Gott an verschiedenen Tagen verschiedene Dinge schafft. Und dann am Ende des 6. Tages steht Folgendes: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Wir singen die Verse 4 und 5 von dem angefangenen Lied 601. Und als zweite Schriftlesung ein Satz aus den Evangelien nach dem Matthäusevangelium Kapitel 11, der sogenannte Heilandsruf von Jesus, und der beginnt so: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Wir singen noch den 6. Vers. Gerne, wenn Sie mögen, im Wechsel. Heute ist der Israelsonntag, wie gesagt. Da gibt es vorgesehene Predigttexte. Ich weiche heute davon ab und lege stattdessen diesen Psalm 92 aus, den wir schon gebetet haben, weil, wie die Überschrift sagt, das ist für den Sabbat bestimmt und der Sabbat, deshalb meine ich, es passt auch ganz gut, der Sabbat ist eins der großen Geschenke, die wir über das Volk Israel erhalten haben. Man kann lesen, der Sabbat, ein freier Tag in der Woche, ist wohl das größte Geschenk der Juden an die Welt. Und auf der Homepage des Zentralrats der Juden steht, der Sabbat ist der eigentliche und im Grunde höchste Feiertag. Passt auch zu den Sommerferien und der Sommerpause. Manche sagen ja, wie ich meine zu Recht, der Urlaub ist der Sonntag des Jahres. Und heute, jetzt zeitgleich, findet in Freudenstadt ein Gottesdienst im Grünen statt, habe ich gelesen in der Zeitung. Und das Thema heißt, ist besonders für euch Schüler wichtig, die Pause, eine Erfindung Gottes. Finde ich sehr eindrücklich. Die Pause, eine Erfindung Gottes. Also ich will Sie fragen, so als Hinführung noch einmal, wie halten Sie es mit dem Sonntag, mit dem freien Tag? Wie ist das mit der Ruhe? Klappt das? Vorhin hat jemand gesagt, eine Lehrerin, jetzt nach 4 Wochen Ferien oder 3 Wochen Ferien, sie ist immer noch nicht richtig runtergekommen. Der Ruhetag ist der Tag, an dem die Seele zu ihrem Recht kommt und genährt wird. Der freie Tag ist der Freiraum, wo die Mühen und die Sorgen und die Aufgaben zurückgedrängt werden von der Freude aneinander, vom gemeinsamen Lassen. Das hebräische Wort Shabbat heißt zunächst einfach aufhören, lassen. Übrigens, da gibt es ein Wort, das sehr en vogue ist zurzeit, Gelassenheit. Das hat Meister Eckhart erfunden, ich meine so vor 600 Jahren ungefähr. Und gemeint hat er damit eigentlich, wenn man sich Gott überlässt, dann ist man Gott gelassen. Und gelassen dann. Das hat also mit Gott zu tun, dass man loslassen kann und gelassen sein kann. Also an diesem Tag der Ruhe werden die Sorge und Mühen und Arbeit und alles andere zurückgedrängt, auch vom gemeinsamen Feiern Gottes, vom gemeinsamen Singen und Beten und Hören auf sein Wort. Am Feiertag dürfen wir das neu fassen. Gottes Reich ist ein Reich des Friedens und der Heilung. Wo er regiert, da wird es gut. Und er hat Ruhe versprochen. Wir haben mit einer Gruppe von Pfarrern diesen Psalm 92 einmal durchgekaut, über 2 Wochen jeden Tag einmal, waren 8 Stunden insgesamt. Wie Luther sagt, Gottes Wort soll man reiben und treiben. Das hat sich sehr gelohnt. Das nährt die Seele und den Glauben, das schweißt auch zusammen und einige Einblicke will ich weitergeben. Sie haben ja dieses Blatt vorliegen, deshalb lese ich nicht mehr alles vor. Ich lese jetzt immer nur noch die Verse, zu denen ich einige Worte sagen will. Es geht los mit der Überschrift, ein Psalm, ein Lied für den Sabbat. Wie schon gesagt, das wird meistens überlesen oder gar weggelassen wie im Gesangbuch. Ist aber wichtig, weil es gibt das Thema vor und den Ton. Einmal ist es ein Lied. Da ist die Seele unbeschwert. Musik hilft uns und berührt uns auch ganz anders als Worte allein. Und dann ist eben ein Lied für den Sabbat. Wie gesagt, das heißt aufhören oder lassen. Liegen lassen, loslassen. Die Einladung heißt, lass das alte Lied vom Schaffen und der Sorge an diesen Tag und höre das neue Lied. Und das neue Lied geht so, Gott ist der Herr, was immer dich beherrscht, lass es los, gönn dir Ruhe. Lass es liegen und überlass es mir. So sagt es Gott. Gerne komplett und für immer, aber auf jeden Fall jetzt für die Dauer des heutigen Ruhetags oder wenigstens für diese Stunde Gottesdienst. Lass es wenigstens für diese Stunde los. Und rechne damit, dass es da einen gibt, der regiert. Jetzt herrsche ich, sagt der lebendige Gott. Ich bin dein Gott. Die anderen Götter, die können nichts und du sollst ihnen nicht dienen, weil das führt immer zur Sklaverei. Ich befreie. Und Gott fordert auf, übe Gelassenheit. Also das meint, übe dich mir zu überlassen. Auf dieses Lied kann deine Seele tanzen. Da wird sie frei. Ich möchte Sie einladen, Sie zur Besinnung, Sie eine kurze Zeit Stille haben und sich überlegen, was kann ich lassen? Was darf ich loslassen, weil Gott der Herr regiert? Ich bitte Sie, wieder zurückzukommen mit Ihrer Aufmerksamkeit und lese die nächsten Verse. Gut und schön ist es, dem Herrn zu danken und deinen Namen höchster zu preisen, am Morgen deine Güte verkünden und in den Nächten deine Treue, zum Klang der Bassleier mit 10 Saiten, zum rhythmischen Spiel der Handleier. Also da empfiehlt jemand, sich auf Gott auszurichten, am besten mit Musik, mit musikalischer Unterstützung. Heute würden wir vielleicht sagen, mit einem E-Bass oder sowas in der Art. Und das Thema soll sein, die Güte Gottes und seine Treue. Diese zwei Gedanken sollen sich breit machen in unserem Kopf und unserem Herz. Sie sollen den Ton angeben. Tag und Nacht. 2 kurze Stichworte, Tag und Nacht und doch auch 2 Abgründe. Was füllt denn unsere Tage? Der eine weiß nicht, wie er alles schaffen soll, wie er rumkommen soll. Die andere ist alleine und langweilt sich. Der da verlässt sich auf seine Schaffenskraft, ist stolz darauf und sucht ständig nach der Gelegenheit, es zu zeigen, es zu etwas zu bringen. Die da versucht krampfhaft, das Glück festzuhalten. Wie viele Menschen kennen wir, deren Tage ausgefüllt sind mit Sorge? Mit der Sorge für andere. Und wie viele Tabletten, das geschieht jetzt eher im Verborgenen, werden denn geschluckt, wenn man die mal aufstapeln würde, allein hier in Schopfloch? Wie viele werden täglich geschluckt, nur um diesen Tag zu überstehen? Nicht irgendwelche Schmerzmittel, sondern irgendwelche Stimmungsaufheller und was es da so gibt. Der Tag ist die Zeit der Arbeit und die Gelegenheit, unser Leben zu gestalten. Auch die Aufgabe, unser Leben zu gestalten, wir können ja gar nicht anders. Der Tag bringt Anforderungen, Herausforderungen, Lasten und Chancen. Und der Psalm lädt uns ein, bevor wir damit anfangen, den Grundton zu treffen, auch zu hören und von Gott zu singen, der Güte bringt. Von Gott kommt mir ein Freudenschein, so hat es Philipp Nicolai gedichtet. So sollen die Tage beginnen und das soll sich durchziehen durch die Tage. Bei allem Trubel und was dann immer kommt. Und nachts, ja, wie ist das nachts, wenn man so hört, was die anderen sagen und sich selber überlegt, wie die eigenen Nächte so laufen. Der Tag verfolgt uns mit seinen Aufgaben bis in die Träume hinein und mit seinen Themen. Und wir verschwitzen ja nicht nur den Arbeitskittel oder das weiße Hemd, sondern auch den Schlafanzug oder das Nachthemd. Oder wir suchen flüchtige Vergnügen und Ruhe, die nicht ausreicht. Der Psalm sagt, hör es, der lebendige Gott, der ist verlässlich, der ist treu, der ist glaubwürdig. Er bleibt und sein Wort bleibt. Und darum bleiben auch alle Menschen, die sich auf ihn verlassen, die sich ihm überlassen. Im Deutschen lässt sich das nicht so richtig abbilden, aber im Hebräischen sind diese Worte Treue und Wahrheit eigentlich dasselbe. Und sie meinen, das, was verlässlich ist, das, was bleibt. Und jemand, der dann eben bleibt, der ist treu. Und das ist dann auch die Wahrheit, das, was bleibt. Und das Wort Glauben, das Tunwort Glauben, das hat im Kern dasselbe Wort. Also Glauben meint irgendwas oder irgendjemand für verlässlich halten. So wie, geht jetzt im Sommer ein bisschen schlecht, aber wenn es irgendwo Eis gibt, irgendwas zugefroren ist, vielleicht ein See, und man dann gerne drüber laufen will oder vielleicht auch muss oder sollte und dann prüft und überlegt, logischerweise hoffentlich vorher, ist das Eis stark genug? Wird es mich tragen oder werde ich einbrechen? Und je nachdem, aber wenn man dann drüber geht, dann hat man normalerweise vorher das geprüft und ist zu der Haltung gekommen, okay, das Eis wird stark genug sein. Ich halte es für tragfähig. Und das meint eigentlich Glauben. Zu denken, das trägt mich. Und das meint auch Glauben an Gott. Davon auszugehen, er trägt mich. Und was er sagt, das bleibt. Das gilt. Er ist verlässlich. Das ist seine Treue. Die soll unsere Nächte tragen und bestimmen. Dass es da einen Gott gibt, der alles kann, der diese Welt geschaffen hat und der auch mich erhält mit all dem, was mich umtreibt. Das ist der Gott und er allein, der Gott, der die Welt geschaffen hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Israel erwählt hat als sein Volk mit einer Aufgabe, damit die ganze Welt Gott erkennt, so wie auch Abraham eine Aufgabe hatte, gesegnet wurde, damit er zum Segen sein kann. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels, der Israel erwählt hat und der Gott, der einen Erlöser geschickt hat für alle Menschen, seinen Sohn, den Gottessohn und den Juden Jesus. Er ist die Wahrheit, die Treue in Person. Er bleibt und er fordert uns auf, haltet mich für zuverlässig, denn ich bin's. Bleibt bei mir. Ich bin Gottes Freudenschein. Ich möchte Sie noch einmal zur Besinnung einladen, zur Stille. Wenn Sie mögen, könnten Sie darüber nachdenken, das bewegen. Was beschäftigt mich am Tag und was dröhnt in mir in der Nacht? Und wie ist das mit der Güte und der Treue Gottes? Bitte Sie, mit Ihrer Aufmerksamkeit zurückzukommen und lese den Mittelteil ab Vers 5. Ja, dein Tun, Herr, hat mich fröhlich gemacht. Ich will jubeln über die Taten deiner Hände. Wie großartig sind doch deine Taten, Herr. Was du planst, hat einen tiefen Sinn. Ein Dummkopf, wer das nicht erkennt und wer seinen Verstand nicht gebraucht, wird nichts davon begreifen. Wenn die Frevler wie Gras aus dem Boden wachsen, dann sollen sie nur blühen, all diese Übeltäter. Am Ende blüht ihnen, dass sie vernichtet werden. Du aber thronst für immer in der Höhe, Herr. Sieh hin, es sind ja deine Feinde, Herr. Sieh hin, deine Feinde verschwinden, die Übeltäter zerstreuen sich in alle Winde. Du aber hast mich stark gemacht wie ein Stier. Mit frischem Salböl hast du mich übergossen. Meine Augen sahen auf meine Verleumder herab und die Bösen, die mich bekämpft haben, von ihnen werden meine Ohren noch hören. Jetzt geht es um das, was Gott tut, getan hat und tut. Es sind starke Worte, auch starke Bilder. Ich will das Bild vom Stier aufgreifen aus Vers 11. Gemeint ist ein Wildstier, ein Auerochse. Ich habe das mal gegoogelt. Man kann da finden, die wurden bis zu einer Tonne schwer. Und alle unser Milchvieh und die Rinder, die wir so haben, die stammen von den Auerochsen ab, aber die wurden im Laufe der Jahre etwas umgeformt durch die Züchtung. Weil so ein Auerochse sieht aus wie ein Schwergewichtsboxer. Eine riesige Masse Muskeln, ein riesen Brustkorb, eine vergleichsweise eher schlanke Taille. Man hat es dann umgezüchtet, weil man will ja Milch haben von den Rindern und Fleisch. Aber im Original ist es eine echte Kanone, wie so ein Bulldozer. Ich bin früher an einem Ort, wo ich gewohnt habe, beim Spaziergang mit dem Hund immer an so einer Weide vorbeigekommen, wo so ein Ochse stand. Kein Auerochse, aber ein normaler Ochse, das reicht ja auch schon. Ich war immer dankbar für den Zaun und ich habe mir öfter mal überlegt, ob dieser kleine Zaun wirklich stabil genug ist, um diesen Ochsen und mich zu trennen, weil es ist ja völlig klar, mit sowas will man sich nicht anlegen. Wenn der sich bewegt, kann man als Mensch vernünftigerweise nur weggehen. Kann man nie gewinnen. Unwiderstehlich, so ein Bulle, wie eine Planierraupe. Und so sagt der Psalmbeter: Gott, so hast du mich gemacht, so stark, so unangreifbar. Aber er fängt nicht damit an, er fängt mit der Niederlage an. Da wird ein Mensch fertig gemacht von Übeltätern, gemein und vor allem zu Unrecht, als wäre er ein Niemand. Er hat Feinde. Und die schikanieren ihn und vielleicht das Schlimmste, sie kommen durch mit ihrer Schikane. Das funktioniert. Wie will der Schwache sich verteidigen? Wie soll ein Mensch sich gegen Rücksichtslose durchsetzen, wenn er nicht stark genug ist oder nicht rücksichtslos und brutal werden will oder werden kann? Und der Beter weiß, der lebendige Gott, der wird für Recht sorgen und sein Recht wird sich durchsetzen und wird bleiben am Ende. Der Beter weiß, ich bin jemand in Gottes Augen, in seinem Herzen bin ich wichtig. Und einmal werde ich es auch in der Welt sein. Und er weiß auch, wer auf Kosten anderer blüht, dem blüht die Begegnung mit dem ewigen Gott und dem heiligen Gott. Die Gedemütigten aber wird er erhöhen, die Schwachen wird er stark machen. Das ist eine Kernhoffnung, warum man überhaupt so einen Tag ruhig sein kann und auch gelassen. Dazu muss man einfach wissen, Gott wird handeln. Er wird verändern, er wird helfen, er rettet. Ich lade noch einmal ein zur Besinnung, wenn Sie mögen. Wo hoffe ich auf Hilfe? Wo erwarte ich, dass Gott rettet? Bitte Sie wieder zurückzukommen mit Ihrer Aufmerksamkeit und lese das Ende des Psalms ab Vers 13. Doch der Gerechte wird wie eine Palme wachsen. Er wird groß werden wie eine Zeder im Libanon. Die beim Haus des Herrn eingepflanzt sind, werden in den Höfen unseres Gottes wachsen. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht. Voller Saft und Kraft werden sie sein. So werden sie verkünden, der Herr ist gerecht. Er ist mein Fels, bei ihm gibt es kein Unrecht. Zum Schluss die Bäume, die Palmen und die Zedern. Ich finde Bäume ja immer schön, beeindruckend, auch die hier bei uns. So eine Palme, genauer gesagt eine Dattelpalme, kann bis zu 20 Meter hoch werden und bis zu 200 Jahre alt. Die Zedern im Libanon, die wachsen bis 40 Meter hoch und können 3000 Jahre alt werden. Und für den Menschen des Nahen Ostens war und ist ganz klar, warum diese Bäume so wichtig sind. Einmal geben sie Schatten in der heißen Sonne. Und ohne Zedern hätte es damals keine großen Gebäude gegeben. So kleine Einraumhäuser für die Familien schon, für die Normalmenschen. Aber kein Tempel wäre gebaut worden ohne Gebälk aus Zedern und kein Palast für Könige. Auch nicht. Das heißt, Bäume sind für den Menschen damals ein königliches Bild. Wenn er an Bäume denkt, denkt er immer an Könige und Götter, an Paläste und Tempel. So wie auch die Salbung mit Öl, von der der Beter auch spricht, ist auch etwas für Könige. Öl ist teuer damals. Es sind Vergleiche und Worte, die zeigen, wie wertvoll Gottvertrauen ist und wie Menschen durch die Beziehung zu Gott wieder das werden, wie Gott sie gemeint hat, nämlich königlich. So sieht er uns und so will er uns. Wie gesagt, die Bäume spenden Schatten, Erholung. Und die Dattel gab das, was heute der Zucker erledigt. Die Dattel macht das Leben süß und angenehm. Jeder hat damals verstanden, wer zu Gott gehört, der wird bestehen, der wird gesegnet werden und er wird für andere ein Segen sein, ein Glücksbringer im Wortsinne, einer, der Glück bringt. Aber habt Geduld, es dauert. So ein Baum braucht lange, um zu wachsen. Ein ganzes Menschenalter, ja noch länger. Sie werden alt, aber alt meint reif, vollendet, ausgewachsen. Und dann dieser Satz, beim Haus des Herrn werden sie eingepflanzt sein und in den Höfen unseres Gottes wachsen. Da schließt sich der Kreis zum Sabbat, das möchte ich etwas ausführen, dazu muss ich auch etwas ausholen. Das Haus des Herrn, das ist der Tempel damals in Jerusalem. Sie haben sicher alle schon mal Bilder gesehen, vielleicht war auch schon mal jemand dort. Es gab ja zwei Tempel, die stehen beide nicht mehr, aber es steht noch dieses riesige Plateau, das der König Herodes hat aufschütten lassen, wo heute der Felsendom draufsteht. So eine riesige Fläche. Und da war der Tempel gebaut und der Tempel hatte ein Zentrum, es war ein Gebäude. Da war das Allerheiligste mit der Bundeslade. Da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester überhaupt rein, sonst niemand. Und dann gab es wie bei einer Zwiebel 4 oder 5 Bereiche drumherum in so Ringen. Also das erste um das Allerheiligste war das Heilige. Das war überdacht. Dann kam der Vorhof der Priester mit dem Opferaltar. Da wurden die Tiere geschlachtet und dann auch verbrannt. Da herum gab es den Vorhof des Volkes. Das hat gemeint die Männer, die israelitischen Männer. Um den Vorhof der Männer war der Vorhof der Frauen, also auch wieder nur die israelitischen Frauen. Und dann schließlich der äußerste Vorhof, das war der Vorhof der Heiden, also für alle anderen. Wobei alle anderen hieß nur die Gesunden, Kranken und Verkrüppelten oder so, die durften da auch nicht rein. Und für die Heiden war alles weiter innen bei Todesstrafe verboten. Aber da außen, diesen Vorhof der Heiden, da durften alle rein, da hatten alle Zugang. Und dieser Vorhof der Heiden war ein Garten. Ein Pardes, ein Paradies auf Deutsch, und zwar mit Bäumen. Jetzt weiß ich nicht, was Sie denken, wenn Sie an Garten denken, vielleicht an Salat und Gurken und Bohnen, vielleicht an Gießen und Unkrautjäten, an Rasenmähen, also kurz an Schaffen und Kreuzweh wahrscheinlich, so der typische Schwabe mit seinem Garten. Der Orientale denkt bei Garten an Luxus. Der Garten im Orient ist etwas für Könige. Schon deshalb, weil er unheimlich viel Arbeit macht und wahnsinnige Mengen an Wasser braucht. Das können sich nur Könige leisten. Und die können dann abends spazieren gehen im Schatten, das angenehm kühl, wie bei uns im Wald ja auch. Der Orientale denkt bei Garten an Erholen und Plaudern, also an das Vorrecht der Könige. Das ist ein Garten. Und der Garten als Vorhof der Heiden, das Paradies, die Bäume im Vorhof der Heiden, und da konnten alle rein, der hatte eine klare Funktion und eben auch eine große Verlockung, weil es war so geordnet im Gesetz, also von Gott selber so angeordnet, die Menschen sollten kommen und opfern in einem Gottesdienst oder als Gottesdienst und danach als Teil vom Opfervorgang sollte ein großer Teil des Opfertieres gemeinsam gegessen werden. Ein Teil wurde verbrannt, einen kleinen Teil haben die Priester erhalten, die mussten ja auch von irgendwas leben, aber es war so geregelt, dass genug übrig blieb für ein großes Fest. Und die Leute damals haben nicht jeden Tag Fleisch gegessen oder essen können, wie wir heute. Und dieses große Fest hat im Schatten dieser Bäume stattgefunden. Sonst wäre es viel zu heiß gewesen. Mit dem weiten Blick vom Felssporn in Jerusalem, wo der Tempel war. So war das angeordnet und so soll der Sabbat sein. Ein Ruhetag mit dem Lied Gottes auf den Lippen, das die alten Taten des lebendigen Gottes berichtet, der gütig ist und treu, der einlädt und aufruft, ihm zu vertrauen, sich ihm zu überlassen, gerade im Trubel und in der Hitze und in der Not, heute und jetzt und auch morgen. Er hat gehandelt und er wird handeln und er wird sein Werk vollenden. Und dieses Lied auf den Lippen, das wird gemeinsam gesungen, gemeinsam im Gottesdienst. Und dann gibt es auch gemeinsame Zeit, Ruhe und Schatten, Kühle und Weite im Park um den Tempel. Als Erinnerung an das Paradies, das verloren ist, und als Ausblick auf die kommende Welt Gottes, zu der uns Jesus einlädt. Juden und Heiden, auch hier in Schopfloch. Und wer dieses Lied mitsingt, wer von diesem Gott weiß, der wird zu einem Baum, der Schatten spendet, auch für andere. Und der wie die Dattelpalme etwas Süßes und Verlockendes und Angenehmes zu geben hat. So wie der Psalm schließt, so werden sie verkünden, der Herr ist gerecht, er ist mein Fels. Ich lade ein zum Gebet. Wir beten mit Worten aus Psalm 92. Es ist gut und schön, dir, Herr, zu danken und deinen Namen zu preisen, am Morgen deine Güte zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Dein Tun, Herr, hat mich fröhlich gemacht. Ich will jubeln über das, was du tust. Wie großartig sind doch deine Taten. Was du planst, Herr, hat einen tiefen Sinn. Du thronst für immer in der Höhe, Herr. Du hast mich stark gemacht wie ein Stier. Mit frischem Salböl hast du mich übergossen. Ich werde wachsen wie eine Palme. Ich werde groß werden wie eine Zeder im Libanon. In deiner Nähe möchte ich groß werden und Frucht tragen. Noch im hohen Alter, voller Saft und Kraft werde ich sein und dich bezeugen. Ich will es laut sagen und darauf hoffen, du, Herr, bist gerecht, du bist mein Fels. Bei dir gibt es kein Unrecht. Amen. Gottlob, der Sonntag kommt herbei. Wir singen vom Lied 162 die 4 Verse. Wir wollen Fürbitte halten und die Fürbitte rahmen mit dem Vers: Herr, gib uns deinen Frieden, im Gesangbuch bei der Nummer 436. 436, und dann bitte ich Sie aufzustehen zum Gebet. Das Gebet hat dann drei Teile und wir stimmen immer am Ende dann nach einer kurzen Stille ein mit der Orgel in diesen Vers und wir singen ihn gleich auch zu Beginn.
Gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden.
Herr, lebendiger Gott, Schöpfer mit aller Macht, du hast uns geschaffen und du kennst uns und liebst uns und rufst uns bei unserem Namen, zu dir zu gehören, so wie dein Volk Israel zu dir gehört. Jesus, bei dir finden wir Ruhe. Heiliger Geist, du leitest uns, auch im Gebet. Barmherziger Vater, wir bitten dich für unsere Kinder, für Jugendliche und Konfis, für Ehepaare und für alle Beziehungen, gerade die strapazierten und belasteten, für Familien in allem Trubel, für die Alten.
Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, Frieden, gib uns deinen Frieden, deinen Frieden.
Heiliger Geist, du Augenöffner, Mutmacher und Lebensspender, wir bitten dich für Kranke, Müde und Einsame und für die Menschen, die sie pflegen und besuchen, für Alte und Sterbende und für Trauernde in Pflegeheimen und wo immer sie sind, für alle Berufstätigen, die unter Druck stehen und für die Menschen ohne Arbeit. Wir bitten dich für alle Vergessenen. Und wir bitten dich für unsere Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde. Jesus, du Anfänger und Vollender des Glaubens, wir bitten dich um Frieden für dein Volk Israel und alle, die im Land wohnen, und auch um Frieden im ganzen Nahen Osten. Wir bitten dich für die Menschen mit Verantwortung in unserer Gemeinde und unserer Kirche, in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Wir bitten dich für alle Menschen hier im Ort. Wir bitten dich für unsere Kirchengemeinde. Wir bitten dich für unsere Glaubensgeschwister weltweit, vor allem für die Verfolgten. Und wir bitten dich schließlich auch für uns alle, dass wir dir glauben, unserem guten Herrn und barmherzigen Vater.
Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gott gab uns Atem. Wir singen als Schlusslied bei der Nummer 432 die drei Verse. Herzlichen Dank für das Opfer vom letzten Gottesdienst in Höhe von 246 Euro für die Aufgaben der eigenen Gemeinde. Die Opfer heute erbitten wir für das Israel-Liebeswerk ZDK in Meißenbach. Diese Organisation kümmert sich um Überlebende des Holocaust. Und schließlich freundliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag hier um 9 Uhr. Und nun geht in diesen Tag und in die kommende Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.